Wir wollen heute Morgen den ersten Johannesbrief aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Und dort lesen die Verse 12 bis 14. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Da schreibt der Apostel Johannes, der gleiche, der auch das Evangelium und die Offenbarung geschrieben hat, in diesem Brief an vier verschiedene Altersgruppen in der damaligen Christenheit. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wir haben vorhin schon in der Einleitung gehört, dass es ganz verschiedene Phasen des Wachstums gibt, auch des geistlichen Wachstums. Und es ist wichtig, dass wir uns damit einmal beschäftigen, auch damit wir uns selbst einschätzen können. Es gibt viele Parallelen zwischen dem äußeren biologischen Wachstum unseres Körpers und dem geistlichen Wachstum. Im Blick auf unser äußeres Wachstum wissen die meisten von uns, wo sie stehen. Der eine weiß, er ist 8 Jahre alt oder 15 oder 26 oder 35 oder 52 oder 65 oder 81 Jahre alt. Da weiß man genau, wo man steht, weil wir die Jahre zählen. Aber im Blick auf das geistliche Leben sollten wir eigentlich auch wissen, wo wir stehen, ungefähr, wo wir stehen. Ob wir gerade bei den Neugeborenen sind, oder bei den Kindern oder Heranwachsenden oder Müttern und Vätern, Erwachsenen. Das ist wichtig, damit nicht Säuglinge unverdauliche Kost bekommen, sondern das, was sie brauchen, Milch und Brei, aber auch nicht, damit Erwachsene mit Bauklötzchen spielen sollen. Wir sehen hier in diesem Abschnitt im 1. Johannesbrief, dass es vier Phasen des geistlichen Wachstums gibt. So teilt die Schrift hier ein in vier Kategorien, vier Phasen geistlichen Wachstums. Und wir wollen uns jetzt wirklich fragen, wo stehe denn ich ungefähr? Über den Daumen gepeilt. Da gibt es Übergänge. Natürlich fließt das ineinander. Aber wo stehe ich denn ungefähr? Und wohin kann ich in der Gnade Gottes noch wachsen? Was sind die Ziele Gottes für mein geistliches Leben? Was will er erreichen mit mir? Die biologische Entwicklungsgeschichte beginnt mit der Zeugung und der Geburt. Die geistliche Entwicklungsgeschichte beginnt mit der Zeugung und Wiedergeburt. Mit der Errettung eines Menschen aus der Hand der Sünde und des Teufels. Und dann gibt es sowohl im biologischen wie im geistlichen Bereich vier Phasen der Entwicklung, die hier im Text genannt werden. Wir müssen sie nur etwas sortieren. Vielleicht hat es euch verwirrt, Kinder, Väter, Männer, Kinder, Väter, Männer. Es geht da etwas durcheinander in diesem Abschnitt. Wir wollen es ein bisschen sortieren. In Vers 12 werden Kinder genannt. Ich habe euch Kinder geschrieben. Da steht im Griechischen ein Wort, das meint eigentlich die Neugeborenen und Kleinkinder. Das Griechische unterscheidet Kinder gleich nach der Geburt und Kinder im Schulalter. Und hier steht dieses Wort für Neugeborene, Babys würden wir sagen. Babys und Kleinkinder, das ist die eine Gruppe. Dann in Vers 14 schreibt er nochmal an Kinder, ich habe euch geschrieben Kinder. Und hier steht jetzt das andere Wort, Schulkinder, schon ältere Kinder. Und dann in Vers 15 junge Männer, Teenager, Heranwachsende, hier drüben vertreten in dieser Altersgruppe und dann die Väter, Mütter, die Erwachsenen. Das sind die vier Gruppen, die Johannes hier nennt. Wir wollen sie genau anschauen, ihre Merkmale kennenlernen, damit wir uns auch ein wenig einschätzen können, wo wir zurzeit stehen. Also, das sind zunächst mal die Babys. Was ist das auffällige Merkmal dieser Gruppe? Vers 12. Ich habe euch geschrieben, ihr Babys, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Das ist das auffallende Kennzeichen. Die Sünden sind vergeben. Das ist das, was ihn im Moment am allermeisten freut, was ihn völlig ausfüllt. Mensch, ich habe Vergebung meiner Sünden. Das haben viele von uns erlebt, als der Geist Gottes sie von der Sünde überführte, als sie im Licht der Ewigkeit ihre Rebellion gegen Gott erkannten, ihren Unglauben, ihren Eigensinn, das Leben ohne Jesus meistern zu wollen. Und dann zeigte ihnen derselbe Heilige Geist das Bild von dem gekreuzigten Herrn Jesus. Und sie fanden Vergebung ihrer Sünden und Reinigung ihres Gewissens durch sein Blut. Und sie vertrauten dem Sohn Gottes ihr Leben an. Und dieser Heilige Geist nahm Besitz von ihnen und versiegelte sie auf den Tag der Erlösung hin. Versiegelung bedeutet ein unumschränktes Eigentum und Kind Gottes geworden sein, wenn man mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Ein unumschränktes Eigentum und Kind Gottes. Was war das manchmal für eine Freude, das miterleben zu dürfen, wenn Menschen das erlebten? Wenn ich so zurückdenke, die letzten 14 Jahre, wo ich das miterleben durfte, auch bei Einzelnen hier unter uns, wenn sie die Vergebung der Sünden erlebten und sie mit dem Liederdichter sagen konnten, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Da muss man sich einfach freuen. Manche hatten Jahre oder Jahrzehnte lang in allen möglichen Religionen gesucht oder Richtungen und Ideologien und jetzt hatten sie in der schlichten Botschaft vom Kreuz Heil und Friede gefunden. Dieses Stadium drückt der Apostel Johannes mit dem einfachen Satz aus, ihre Sünden sind vergeben um seines Namens willen. Das ist das Babystadium, das ist das auffälligste Merkmal. Das sind Menschen, die haben eine Riesenfreude, weil ihre Lebensschuld vergeben ist. Weil sie nichts mehr anklagt von der Vergangenheit, weil sie sich versöhnt wissen mit dem heiligen Gott und Kinder Gottes geworden sind. Es ist die Erfahrung der Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Was sind nun die Hauptkennzeichen eines gesunden Neugeborenen? Ich kann mich da gut erinnern, wenn ich unsere Neugeborenen auf dem Arm hatte, jeweils nach der Geburt, Hunger nach der Milch und Geborgenheit nach dem Stillen. Das sind so ganz auffällige Sachen bei einem Neugeborenen. Der schreit nach der Milch und wenn er sie dann gekriegt hat, das ist so eine richtige Wonne, einen gestillten Säugling anschauen zu können, wie der geborgen ist nach dem Stillen. Und dasselbe im geistlichen Bereich, Hesekiel hat das vorhin auch angedeutet, bei einem Säugling ist der Hunger da nach dem Wort Gottes. Natürlich gibt es auch bei einem jungen Christen einmal Situationen, wo dieser Hunger nicht so stark ist, wo man auch mal die Bibel liest, ohne jetzt so richtigen Heißhunger zu haben. Aber meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich von der Schule nach Hause kam und hatte mal nicht so Hunger, hat sie gesagt, iss, der Appetit kommt beim Essen. Und so war es dann oft auch. Wenn man dann angefangen hatte zu essen, dann kam der Appetit und dann hat man doch viel gegessen. Und so auch im Geistlichen. Nicht Bibel lesen nach dem Lustprinzip. Ich sage euch, der Teufel wird schon dafür sorgen, dass wir keine Lust haben. Sondern lesen aus Einsicht, aus Vernunft. Meine Seele braucht genauso Nahrung wie mein Körper. Auch wenn mal so diese gefühlsmäßige Lust vielleicht nicht so da ist. Das sind die Kennzeichen. Hunger nach dem Wort Gottes und diese Geborgenheit können wir im geistlichen Bereich Heilsgewissheit nennen. Die Urgeborgenheit des Glaubens, dass ich weiß, wenn ich die Erfahrung der Vergebung der Sünden gemacht habe, wenn Jesus mein Erlöser geworden ist, ich bin mit ewiger Liebe geliebt. Gott hat mich angenommen, und er wird mich nie mehr loslassen. Das nennt die Bibel Heilsgewissheit. Das ist die Heilsgewissheit und Sicherheit der Erlösung bei Jesus. Haben wir solche neugeborenen Babys unter uns, die vielleicht in den letzten Wochen, Monaten vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren zum Glauben gekommen sind, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie viel Hunger haben nach dem Wort, viel Zeit mit dem Herrn und der Bibel verbringen und dass Sie zu dieser festen Gewissheit kommen und in ihr bleiben. Meine Sünden sind vergeben, ich bin errettet, da ist ein neues Leben mit und für den Herrn Jesus. Kommen wir zu der zweiten Phase im geistlichen Wachstum, das ist die Kindheit, die Kindheitsphase. Die Kindheit ist ja meistens eine sehr schöne Zeit der Unbeschwertheit, der Ausgelassenheit, des Tobens, der Freude. Die ganzen Probleme und Kompliziertheiten des Lebens drücken einen noch nicht so. Und das Merkmal, das Johannes hier für die Kinder nennt in Vers 14, heißt den Vater erkennen. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Den Vater erkennen. Darf ich das mal anders ausdrücken? Das richtige Gottesbild bekommen. Das ist eine ganz wichtige Sache im Kindheitsalter, im geistlichen Kindheitsalter. Das richtige Gottesbild bekommen. Gott als Vater erkennen. Aber lieber Vater sagen lernen. Diese jungen Christen damals, an die Johannes schrieb, die hatten den Vater erkannt. Der Vatername war ihnen aufgegangen. Gott stand nicht mehr als ein strenger Richter vor ihnen. Ihre Sünde und Unheiligkeit war ja durch Jesu Blut hinweggenommen. Sie waren nun mit dem Vater verbunden. Die Furcht, der Schrecken, das Zittern war vorbei. Sie hatten die Liebe des Vaters erkannt. Nun waren sie voll Zuneigung und Zutrauen zu ihrem Vater im Himmel. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ihr Lieben, ich weiß, dass dieses Erkennen des Vaters nicht für jeden jungen Christen gleich leicht und gleich schnell möglich ist. Das hängt in gewisser Weise auch mit unserem irdischen Vaterbild zusammen. Wenn wir einen Vater hatten, der uns sehr oft geschlagen hat oder sogar misshandelt hat, oder einen Vater, der völlig desinteressiert war an uns, oder wenn wir gar keinen irdischen Vater kannten, das prägt natürlich unser Leben sehr, aber es ist nicht unüberwindlich. Ich möchte alle jungen Christen unter uns ermutigen, an dieser Stelle nicht nachgiebig zu sein und sich das richtige biblische Gottesbild des Vaters zu erbitten und zu erringen, weil sonst unser Glaubensleben immer Schlagseite hat. Und es wäre wirklich ein großer Mangel, wenn wir nicht zu dem biblischen Gottesbild finden würden, des Vaters, des liebenden Vaters. Noch einmal zurück zur Kindheitsphase. Kinder, die in familiärer Geborgenheit aufwachsen, haben im Allgemeinen ein großes Vertrauen zu ihrem Vater. Papa kann alles. Ihr müsst mal unsere Amelie fragen, die, ich glaube, für die gibt es nichts, was der Papa nicht kann. Sie wird schon noch draufkommen, dass der Papa längst nicht alles kann, aber im Augenblick, Papa kann alles. Da ist ein großes Vertrauen zum Vater. Da ist Begeisterung und Dankbarkeit. Kleine Kinder können Begeisterung ausdrücken und auch ihre Dankbarkeit. Wir Erwachsenen tun uns mit beidem viel schwerer. Und Kinder sind veränderungs- und lernwillig. Es gibt natürlich auch manchmal altkluge Kinder, die schon alles wissen, aber die meisten Kinder sind veränderungsbereit und lernwillig. Darf ich das mal geistlich übertragen und anwenden? Wenn du jetzt gerade in dieser Kindheitsphase des geistlichen Lebens bist, dann lebe bewusst darin. Erhalte dir deinen Mut und deine Begeisterungsfähigkeit. Du darfst auch Fehler machen und Dummheiten, das machen Kinder auch. Das ist ganz normal. Sei mutig bei Glaubensprojekten. Später, je älter man im Glauben wird, verliert man das ein bisschen und wird immer vorsichtiger und tut immer mehr abwägen und immer mehr Bibelstellen fallen einem da ein, die da auch noch zu sprechen könnten und so weiter. Sei mutig und geh ruhig mal drauf los bei Glaubensprojekten. Erlebe die Treue deines Herrn auch auf den Gebieten Partnerwahl, Sexualität und Umgang mit Geld. Sei dankbar wie ein Kind und lerne kindlich für alles zu danken und sei und bleibe lernwillig und veränderungsbereit. Nichts ist schlimmer als geistliche Altklugheit, wenn Kinder mit Eierschalen hinter den Ohren alles besser wissen wollen als ihre geistlichen Eltern, als gereifte und bewährte Gläubige. Kommen wir zum dritten Stadium der Entwicklungsgeschichte. Das ist so, vielleicht modern gesagt, die Pubertät oder die Zeit der Mannesreife, der Veränderung, wo aus einem Kind ein Mann wird oder eine Frau. In Vers 13b finden wir diese Gruppe angeschrieben. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, junge Mädchen eingeschlossen, Bettina, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und noch einmal werden sie angesprochen in Vers 14. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Kinder sollen nicht immer Kinder bleiben. Es ist schön, solange sie Kinder sind und die Kindheit genießen, aber sie sollen nicht immer Kinder bleiben. Es ist fatal, wenn Erwachsene noch den Schoppen brauchen. Ich meine jetzt den Milchschoppen. In meiner Heimat ist Schoppen immer ein Schoppen Bier, aber hier in Süddeutschland ist Schoppen auch manchmal Milch. Also ich meine, wenn sie das Milchfläschchen noch brauchen. Die Heiligen sollen nach Epheser 4 zum Dienst zugerüstet werden und zum vollen Mannesalter wachsen. Sie sollen erwachsen werden. Allgemein kann man sagen, je besser die Kindheit verlaufen ist, desto leichter auch die Pubertät. Aber wenn die Kindheit schon schwierig war, wird die Pubertät meistens noch ein paar Grade schwieriger. Das wissen wir alle, die Pubertät ist eine sehr schwierige Zeit in unserem Leben, und durchaus auch mit manchen Gefahren verbunden. Auch die geistliche Pubertät, da gibt es viele Gläubige, die gerade in dieser Phase ihres Glaubenslebens auf eigene Wege geraten und manchmal keine guten Wege eben gehen. Aber eine wesentliche Sache der Reife, der Mannesreife, ist es zu lernen, die Kraft des eigenen Willens einzusetzen. In der Pubertät werden ja durch verschiedene Hormone in unserem Körper ungeheure Kräfte freigesetzt und Veränderungen eingeleitet. Triebe und Leidenschaften erwachen, von denen ein Kind überhaupt nichts weiß. Und da ist es nun von großer Bedeutung, dass ein junger Mensch lernt, die Kraft seines Willens einzusetzen, um somit alle Vorgänge steuern und kontrollieren zu können. Das will Gott. Gott hat uns einen Willen gegeben. Und er will, dass wir mit unserem Willen unsere Triebe und Leidenschaften kontrollieren lernen. Wie entwickelt man solche Willenskraft? Mit autogenem Training oder Dr. Murphy? Nein. Drei Kennzeichen nennt der Apostel hier im Blick auf die Jugendlichen, wie diese Willenskraft entwickelt werden kann. Er sagt, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch, deswegen seid ihr stark. Das ist das Entscheidende. Das Wort Gottes bleibt in euch, in den Jugendlichen, in den Heranwachsenden. Wieso konnte es in ihnen bleiben? Antwort, weil sie es schon als Kinder gelernt und aufgenommen hatten. Seht ihr, wie wichtig die Kinderarbeit ist, die wir tun, im Elternhaus, unersetzlich und auch in der Gemeinde, begleitend, flankierend. Ganz entscheidend wichtig, die Kinderarbeit. Das Wort Gottes bleibt in euch und sie haben den Bösen überwunden. Sie haben gelernt, den Versuchungen Satans zu widerstehen mit dem Wort Gottes, das in ihnen lebt, das in ihnen schon eine Kraft entfaltet. So kann man Willenskraft trainieren und entfalten mit dem Wort Gottes. Und sie können die Versuchungen überwinden, gleich ob sie von links kommen, in Gestalt verführerischer Philosophie und falschen Lehren oder von rechts in handfesten Verlockungen zur Unmoral und Ungerechtigkeit oder Hochmut, Zorn, Selbstsucht und all die Dinge. Hier finden wir also ein Geheimnis, ihr Lieben. Wenn wir nicht im geistlichen Kindheitsstadium stehen bleiben wollen, dann lasst uns stark werden durch einen geregelten und reichlichen Umgang mit dem Wort Gottes. Dass wir durchdrungen werden vom Wort, dass unser Denken und Handeln geprägt wird vom Wort, dass wir nicht nach Gefühlsregungen entscheiden, sondern nach den Prinzipien des Wortes. Das ist mir sehr wichtig. Das ist ein Zeichen der Reife, dass man sich nicht mehr von jedem Gefühl leiten lässt und so ein Gefühlschristentum lebt und auch oft von Zweifeln durchgeschüttelt wird, sondern dass man da hindringt zu diesem Wortchristentum, dass das Wort einen prägt und leitet und auch die Prinzipien, die wir in der Schrift finden, immer mehr Richtschnur meines Lebens werden. Kurz, dass wir tief eingewurzelt werden in der Lehre der Schrift. Auf keine andere Weise werden wir stark und können den Bösen überwinden. Ihr Lieben, es geht in der Bibel immer wieder ums Überwinden. Entweder wir sind Überwinder oder wir sind Überwundene. Eins von beiden. Überwinder oder Überwundene. Aber lasst uns daran denken, nicht die Überwundenen werden einmal vor Gottes Thron stehen, sondern die Überwinder. Das zeigt uns die Offenbarung. Darum lasst uns Überwinder werden, indem wir das Wort in uns wohnen lassen und mit dem Wort unser Glaubensleben gehen. Noch ein Gedanke zu den Jünglingen im Glauben. Christen in der Mannesreife, ich weigere mich hier ganz bewusst ein Alter zu nennen, ob die jetzt 2, 5, 8, 10 oder wie viele Jahre im Glauben sind, das spielt keine Rolle. Aber eines ist sicher, es sind keine geistlichen Kinder mehr. Solche Christen in der Mannesreife können Verantwortung übernehmen. Kinder wären damit noch völlig überfordert. Die sind noch viel zu sehr mit sich und ihrer Welt beschäftigt. Aber junge Männer und Frauen in Christus, Heranwachsende in der Mannesreife, die können bereits andere leiten und anleiten. Sie können vielleicht noch nicht predigen, sie können vielleicht noch nicht Älteste sein, aber sie können Kleingruppen innerhalb der Gemeinde verantwortlich leiten und ihre Gaben auf diese Weise entfalten. Wenden wir uns noch der letzten Gruppe zu, den Vätern und Müttern, den Erwachsenen in Christus. Sie werden angesprochen in Vers 13. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und in Vers 14a, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Uns fällt auf, die Botschaft des Apostels Johannes an die Väter ist kurz. Und zweimal sagt er das Gleiche an die Väter. Ich habe euch geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wer ist das? Das ist niemand anders als Jesus Christus. Er ist der, der von Anfang an ist. So beginnt das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Das ist der, der von Anfang an ist. Das sind die Erwachsenen. Sie haben den Herrn Jesus Christus erkannt und in ihm die Erkenntnis Gottes in ihrer ganzen Fülle erreicht. Es gibt nichts hinaus über die Christus-Erkenntnis. Gott hat sich in Christus geoffenbart. Gott ist Liebe. Und Christus hat uns diese Liebe gezeigt. Er hat sie ausgelebt bis zum Tode am Kreuz. Christentum ist die Religion der Liebe, wenn ich das einmal so nennen darf. Und ich verstehe jenen Moslem sehr gut, der sich in Berlin bekehrt hat und dann ein Abschiedsgebet an Allah gebetet hat. Und das lautete folgendermaßen, da betete dieser Moslem: Allah, verzeih mir, dass ich dich nur verehren kann, aber Christus wieder lieben muss, denn er hat mich zuerst geliebt. So hat er sich verabschiedet vom Islam und wurde Christ. Das ist das Wesen, da hat er es auf den Punkt gebracht. Allah, verzeih mir, dass ich dich nur verehren kann, aber Christus wieder lieben muss, denn er hat mich zuerst geliebt. Mohammed ist nicht für uns gestorben am Kreuz, aber Christus. Kannst du das auch so bekennen wie dieser christgewordene Moslem? Weißt du von einer Liebesbeziehung? Oder ist dein Christsein nur so ein Formalismus, nur so nach Bekenntnissen und Dogmen? Schau, das sind die Erwachsenen. Der Gott der Liebe hat in ihren Herzen Wohnung genommen und indem sie in der Liebe bleiben, bleiben sie in Gott und Gott in ihnen. Es gibt keine höhere Erkenntnis, als Gott in Christus zu erkennen und die ganze Liebe Gottes in Christus, die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge der Liebe Gottes in Christus. Die Väter und Mütter sind in der Liebe Christi eingewurzelt und gegründet. Sie sind vielleicht durch Leid und durch schwere Führungen gegangen, aber sie haben darin die gute Hand ihres Vaters gesehen und wurden noch tiefer an sein Herz gezogen. Es geht Güte und Milde von ihnen aus. Schaut, im Alter zeigt sich die Frucht des bisherigen Lebens. Schaut mal in die Altersheime, da zeigt sich die Frucht. Bei manchen ist da nur noch Bitterkeit und Hader und Groll und das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Frustration, Resignation. Hat die Werbebranche voll erfasst. Die stürzt sich jetzt ganz auf die Rentnerflotte und bietet ihnen noch an Urlaub in Mallorca und da und Seychellen und überall. Eine neue Zielgruppe der Werbebranche, die Rentner, die meinen, sie haben noch irgendwas verpasst, sie müssen noch was nachholen. Und da finden wir im Altersheim ganz oft diese Leere, diese Frustration, diese Resignation. Oder wir finden im Alter eines Menschen Friede, Güte, Milde, ein Ausgereiftsein des Charakters. Diese Väter, die müssen nicht schon im Altersheim sein. Es können jüngere Väter und Mütter sein, Erwachsene einfach in Christus. Das sind dann rechte Seelsorger, Beichtväter, Hirten, Lehrer, Tröster und Ermahner. Sie können Kindlein in Christus Vorbilder sein und ihnen auf dem Glaubensweg helfen. Ihr Christentum gibt ihnen Anschauungsunterricht. An ihrem Leben kann man sehen, was Gnade ist, was Liebe, was Wahrheit, was Glauben ist, was Gehorsam, was Heiligkeit ist. Eberhard Mühlern, von dem ich den Grundaufbau für diese Botschaft verwendet habe, nennt drei weitere Merkmale der Väter und Mütter in Christus. Er sagt, Väter und Mütter in Christus haben oft auch einen Blick für verborgene Berufungen bei jungen Christen. Sie sehen, da ist einer, der hat eine Berufung in sich. Ich hatte einen Klassenkameraden, der war Automechaniker in Göckingen bei Schwäbisch Gmünd, in einem schwäbischen Dorf. Und dann hatte da eine Mutter in Christus in seiner Gemeinde einen Blick, dass in diesem jungen Mann etwas steckt. Und sie ging hin zu ihm und sagte, Dieter Hägele, dein Weg ist in die Mission. Und dieser junge Mann ist heute in Japan, in Tsukuba, in der Wissenschaftsstadt Japans, wo die intelligentesten Japaner zusammengeballt auf einem Haufen sind. Und er unterrichtet Doktoren und andere Toren im Wort Gottes und in Deutsch und vielen Dingen. Dieser junge Mechaniker aus Schwäbisch Gmünd. Diese Mutter in Christus hatte einen Blick für diese verborgene Berufung. Und diese Väter und Mütter können zur rechten Zeit in den Hintergrund treten und junge Gläubige reinnehmen in die Arbeit. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal von Erwachsenen in Christus. Denn sie wollen Kinder zur Selbstständigkeit führen. Was wollen wir denn als irdische Eltern mehr, als dass unsere Kinder selbstständig lernen? Wie freut man sich, wenn sie sich selber den Popo abputzen können? Und wie freut man sich, wenn sie es selber in die Schule finden? Und wie freut man sich, wenn sie dann endlich den Beruf gelernt haben und außer Haus gehen und Familie gründen können und so weiter. Sie führen Kinder zur Selbstständigkeit. Das ist das Anliegen der Eltern. Und so auch im Geistlichen. Lasst mich zum Schluss noch einmal die Gläubigen unter uns ansprechen. Alle die, die die Erfahrung der Vergebung der Sünden gemacht haben und die nun in dem neuen Leben des Glaubens stehen. Wo stehst du heute? Wo stehst du in deinem geistlichen Leben? Ich hoffe, dass es dein Gebet war während dieser Predigt. Herr, zeig mir, wo ich stehe. Zeig's mir. Nicht, damit wir uns nun miteinander vergleichen können. Nicht, dass wir uns nun gegenseitig da irgendwie abmessen können, sondern damit wir uns selber einschätzen können, damit wir danken können für das Erreichte und uns ausstrecken können nach dem, was Gott noch aus uns machen will. Damit wir erkennen können, ob wir in dem Geist, in dem göttlichen Zeitrahmen sind. Weißt du, welchen natürlichen Wunsch Kinder haben? Sie möchten so werden wie ihr Papa. Das sollte unsere Motivation sein, ihr Geliebten, dass wir so werden wollen wie unser Vater, indem wir umgestaltet werden in das Bild Jesu und indem wir in der Gnade wachsen. Unsere Gemeinde braucht junge Männer und junge Frauen in Christus, aber sie braucht vor allen Dingen Erwachsene in Christus, Väter und Mütter. Und diejenigen unter uns, die noch keine Kinder in Christus sind, sondern noch Kinder des Ungehorsams und des Bösen, die kann ich nur dringend bitten, brich mit dem alten Kurs, bekehre dich von Herzen, übergib dem Herrn dein Leben und öffne dein Herz für seine Gnade. Warte nicht länger, denn du wirst sonst das Ziel nicht erreichen, wie wir vorhin an der Zielscheibe gesehen haben, wenn du bleibst, wie du bist, sondern kehre um und lass dich erneuern und mach ernst mit Gottes Angebot. Dann wirst du ein Kind Gottes und kannst wachsen zu dem Maß, zu dem Alter, das Gott für dich bestimmt hat. Lasst uns über dem, was wir gehört haben, miteinander still werden und es im Gebet verarbeiten vor dem Herrn. Ja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich so nennen dürfen, dass du unser himmlischer Vater bist, dass wir dich wieder lieben dürfen, weil du uns in Christus zuerst geliebt hast. Wir wollen aber, lieber Vater, zu dir sagen, von ganzem Herzen diese väterliche Beziehung zu dir pflegen. Ja, und so danken wir dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, ganz aus Gnade, dass du uns aus einem verlorenen, verpfuschten Leben herausgerettet hast, auf einen ganz neuen Grund gestellt hast. Und wir danken dir, dass das noch nicht das Ende deiner Ziele ist, sondern dass du geistliches Wachstum möchtest. Wir haben nun die Stationen anhand deines Wortes hier betrachtet. Herr, nun gib jedem von uns Einsicht, wo er steht. Nicht zur Entmutigung, sondern im Gegenteil zur Ermutigung, dass er sich weiter ausstreckt nach Wachstum im Leben mit dir, in dieser ganz persönlichen Beziehung mit deinem Wort. Lass uns auch dienstbereit sein, denn wir wachsen nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Ja, himmlischer Vater, so wollen wir dich bitten, schenk du uns auch hier in der Gemeinde wirkliche Väter und Mütter, Erwachsene in Christus. Lass uns danach ausstrecken. Und wenn jemand unter uns ist, der noch nicht errettet ist, rede du zu seinem Herzen, dass er doch bald auch dein Kind werden möchte. Wir preisen dich für deine große Geduld und Gnade in unserem Leben. Amen.